Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa mit Neuigkeiten aus dem WordPress-Universum. Heute mit Robert.
Hallo.
Und einmal mit Udo.
Hallo. Und natürlich mit Sven.
Genau.
Den brauchen wir nicht vorstellen, den kennen alle.
Ja gut, lass mal bleiben. Nee. Ja, wir haben euch wieder viel mitgebracht heute. Heute geht es unter anderem um WordPress 5.8. Da steht nämlich das neue Release vor der Tür. Außerdem geht es um neue Block-Pattern für die alten 2020-Themes. Dann haben wir noch Contact Form 7. Da gibt es nämlich eine Sicherheitslücke. Und es gibt noch neue Meetups für Geimpfte, beziehungsweise es gibt wieder Leute, die an Meetups offline teilnehmen können. Und dieses Mal trifft es die Geimpften. Aber dazu gleich mehr.
Diesmal drin, ihr müsst da alle hin,
tut mir leid. Ja, leider müsst ihr da hin, ihr seid geimpft. Ja, so geht das. Ich würde sagen, wir starten dann auch gleich mal mit dem WordPress Core. Da gibt es nämlich wieder einiges Neues. WordPress 5.8 RC1 ist veröffentlicht. Das könnt ihr jetzt alle austesten. Mal gucken, ob es dann funktioniert. Das ist ein Release-Kandidat. Das heißt, der wäre eigentlich schon dafür da, dass man ihn veröffentlichen könnte. Da sind alle Funktionen drin und so weiter. Es geht jetzt nochmal darum, dass er das alle mal durchtestet, weil es sind halt wirklich einige Installationen, sind ja Millionen Installationen auf dieser Welt. Und da wollte man natürlich mal sicher gehen, dass man jetzt möglichst frei startet. Von daher, ihr könnt es euch runterladen, indem ihr einfach ein Plugin runterladet, ein WordPress-Beta-Plugin, und wenn ihr das dann installiert habt, dann habt ihr die Möglichkeit, halt eben Versionen, die noch gar nicht wirklich veröffentlicht sind, halt eben runterzuladen, beziehungsweise Beta-Versionen runterzuladen und ähnlich. Also nicht die die Versionen, die schon, also nicht die zukünftigen, Moment, nicht die Versionen, die halt eben schon wirklich veröffentlicht wurden, sondern die wirklich nur zum Testen gedacht sind, die könnt ihr euch dann da runterladen. Unter anderem bei WordPress 5.8 gibt es nämlich den neuen Widget-Screen. Man kennt das ja bisher so, dass auch man auf der linken Seite einige Widgets hat, die man einfach dann irgendwie rechts in dann so die entsprechenden Widget-Bereiche reinziehen kann und dann da die Einstellung vornehmen kann. Das wird sich halt eben fundamental ändern. Das Ganze wird in Zukunft mit Gutenberg gemacht. Das heißt, da habt ihr dann den Gutenberg-Editor, da könnt ihr auch die ganzen Gutenberg-Blöcke reinziehen. Und man hat dann natürlich auch die alten Widgets noch praktisch so als Legacy, als Vermächtnis aus alten Tagen, die kann man dann auch noch da auch noch benutzen. Aber grundsätzlich verschwindet der Screen. Es ist aber so, wer das nicht möchte und gerne den alten Screen behalten möchte, der kann das mit einer Funktion machen, nämlich dem Remove Theme Support, Remove Theme Support Funktion. Die könnt ihr dann benutzen, und um das abzuschalten, da am besten einfach mal kurz einfach auf den Artikel klicken, den wir euch dann verlinkt haben. Da steht das dann nochmal genau drin. Außerdem gibt es dann natürlich auch dann Änderungen an der REST-API. Da müsst ihr dann auch drauf achten. Da gibt es ein paar Kleinigkeiten, die sich dann ändern. Da natürlich dann der Bereich da komplett neu programmiert wurde.
Wobei man bei den Widgets noch, wenn ich nochmal kurz zurückspringe, auch dazu sagen muss, es gibt genauso wie beim Editor damals, als Gutenberg eingeführt wurde, auch hier wieder ein Plugin Classic Widgets, was dafür sorgt, dass trotz Full-Site-Editing, zum Beispiel für alte Themes, die da nicht ganz kompatibel mit wären, weiter das alte Widget-System zugänglich bleibt.
Ach so.
Das ist ein Plugin, das heißt Classic Widgets, ähnlich wie beim Classic Editor auch, wird gepflegt bis mindestens Ende nächsten Jahres. Das müsste dann reichen, zuerst mal für den Umstieg dann in Ruhe vorzunehmen, wenn es bisher noch haken sollte.
Also ich nehme an, das wird dann wahrscheinlich ein Plugin sein, was dann genau diese Zeile einmal beinhaltet, oder? Also
wahrscheinlich, ja.
Ja, genau. Okay. Genau, entweder per Hand oder ihr macht es einfach genau mit so einem Plugin. Genau, das könnt ihr dann auch einfach anschalten, dann ist das neue Widget-Screen abgeschaltet. Was auch noch kommt, wo wir gar nicht wirklich drüber geredet haben, was aber ein ziemlich mächtiges Tool werden wird innerhalb des Gutenberg-Editors, das ist der Query-Block. Und ist es so, dass man dann eine Übersicht an Beiträgen oder an Seiten oder an anderen Postformaten, die man in WordPress hat, einfach dann mit diesem Query-Block anzeigen lassen kann. Dann kann man auf der einen Seite, wie gesagt, den Post-Type auswählen, der dargestellt werden soll. Und dann hat man noch so Sub- Post, also so Sub-Blöcke für diesen Post-Bereich. Und da kann man dann entsprechend dann Sachen wie Post-Title, Post-Autor und sowas anzeigen lassen. Das kann man alles einzeln hinzufügen, wie man möchte. Und also das wird auf jeden Fall eins der mächtigsten und wichtigsten Tools werden in Zukunft.
Da muss ja irgendwie, also ich meine, wenn du dem User die Möglichkeit gibst, das komplette Layout der Seite anzufassen, alles zu verändern, dann ist halt die zweite Frage, die jene gestellt, und wie mache ich jetzt diese komische Liste, wo ich immer einen Developer für gebraucht habe? Und ja, genau, das ist halt dann halt ja genau der Punkt. Also wie machst du einen Blog? Also das ist ja das Heftige daran. Stellt euch mal vor, ihr macht einen, es gibt jetzt von WooCommerce Blöcke für bestimmte Kategorieansichten oder bestimmte Artikelansichten, aber wo früher die Entwickler gebraucht wurden und wo gesagt wurde, bitte zeig mal auf der Startseite nur die Beiträge an, die nicht in der Kategorie X und auch nicht im Tag Y sind, aber nur die dann nur am Freitag geschrieben wurden. Solche Sachen kann man ja machen. Und das ist ja diese Frage, okay, wie willst du dem User diese Power, die da drin steckt, wie willst du dem das geben, ohne dass dem armen kleinen User der Kopf platzt?
Ja, also genau, das sind da doch auch einige Einstellungen, die man treffen kann irgendwie. Also ich habe mich auch schon gefragt, wenn ich jetzt zum Beispiel entsprechend zusätzliche Felder dann in so einem Beitrag und so einem Post-Type anlege, irgendwie, wie sich die dann darstellen lassen, da bin ich mal gespannt. Da muss ich auch noch tiefer rein in die Materie.
Ich denke auch mal, der ursprüngliche Hintergrund, warum es dieses Widget jetzt, dieses Blogs bedarf, ist natürlich Widgets, die jetzt wegfallen, wie die letzten 10 veröffentlichten Artikel und so weiter. Oder die letzten Artikel aus der aktuellen Rubrik. Das hat man bisher einfach mit einem Widget realisieren können. Das sind natürlich auch nichts anderes als entsprechende Queries und das kann man jetzt damit machen. Aber das Schöne ist halt, wenn man so einen Blog hat, den kann man auch für viel mehr noch zwangsbenutzen.
Also wie gesagt, also ich finde das echt ein richtig, richtig cooles Teil. Also da kann man das, wie gesagt, also das wird wahrscheinlich dann zukünftig irgendwie der meistgenutzte Blog werden, nehme ich mal an, also diese Auflistung gerade. Und da kann man halt ein paar jetzt so grundlegende Einstellungen machen, indem man einfach eine Listenansicht hat oder auch eine gekachelte Ansicht, wo man dann die Bilder halt eben, die Vorschaubilder von den entsprechenden Posts hat. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Da gibt's noch weitere Änderungen, unter anderem bei WordPress 5.8. Da gibt's nämlich Änderungen an dem Container-Block. Das sind kleinere Änderungen eigentlich vom Prinzip her. Geht halt in den Code rein, ist jetzt vom Prinzip her auch nicht so irre spannend und auch eigentlich eher was für Entwickler. Aber das Problem an der ganzen Sache ist, es fallen halt Blöcke weg bei den Containerblöcken. Da gibt es nämlich so einen Inner-Container-Div. Den haben wahrscheinlich viele Leute einfach gebraucht, um dann entsprechende Formatierung vorzunehmen, wie zum Beispiel eine Formatierung, entweder etwas linksbündig oder rechtsbündig sein soll oder zentriert, wurde der dazu genutzt, um halt eben Elemente zu positionieren, und der fällt jetzt einfach weg. Und das könnte natürlich dann zu Problemen führen, je nachdem, welche Plugins oder Themes ihr benutzt, was die Darstellung angeht, weil wenn dann da auf einmal so eine komplette Ebene an Container oder beziehungsweise wenn da so ein kompletter Div-Container mal wegfällt, dann könnte es dann zu Darstellungsproblemen kommen. Deshalb da ein bisschen drauf Acht geben, wenn ihr dann ein Update macht. Außerdem ändert sich noch ein bisschen was in der Blog-API. Unter anderem wird ja die Blog.json eingeführt, womit ihr die Blöcke, die ihr dann verwendet, konfigurieren könnt. Das könnt ihr dann ziemlich detailliert machen. Da könnt ihr sagen, wo die erscheinen sollen, welchen Namen die tragen und so weiter. Und da gibt es noch zig andere Optionen, die man da einstellen kann. Damit könnt ihr dann auch, darüber könnt ihr dann auch in Zukunft Blöcke registrieren. Was ihr da genau machen könnt, das haben wir euch dann auch verlinkt. Wie gesagt, also diese Blog.json kommt dann ab WordPress 5.8 und wird für Entwickler natürlich wieder sehr interessant werden. Was wir auch schon berichtet hatten, das ging um die Update-URLs in den Plugin-Headern. Da gab es ja dann neue Optionen, Update-URL einzustellen. Da gibt es noch eine schöne kleine Zusammenfassung. wo dann nochmal steht, was genau ihr dann da ändern könnt, was ihr da genau einstellen müsst, damit euer Plugin dann auch Updates von der richtigen Seite zieht. Gut. Okay, das war's auch schon aus dem WordPress Core Blog. Dann machen wir mit den Plugins weiter. Der Udo hat mich auch noch ein bisschen was zu erzählen.
Ja, wobei beim WordPress 5.8 sollten wir vielleicht noch dazu fügen. Der Release-Kandidat 1 ist jetzt erschienen. Release-Kandidat 2 und 3 sind jeweils für den 6. und den 13. Juli vorgesehen. Und für den 20. Juli ist dann das eigentliche Erscheinungsdatum bisher geplant. Also wer noch entsprechend sich darauf vorbereiten will, ihm bleiben noch ein bisschen Zeit, aber man sollte jetzt auch langsam in die Puschen kommen. Okay, kommen wir zu den Themes und Plugins. Auch da wirft 5.8 und das Full-Site-Editing, was damit zumindest in der ersten Version kommt, seine Schatten voraus. So hat Automatic jetzt im WordPress.org-Verzeichnis ein zweites Theme veröffentlicht, was Full-Site-Editing unterstützt. Mailand-Blocks heißt das. Wer also mal ausprobieren will, wie das mit dem Full-Site-Editing aussehen kann, was jetzt schon möglich ist, mit 5.8 dann, kann sich das ja gerne mal auf einem Testblock installieren und mal sehen, wie er damit klarkommt. Sieht eigentlich ganz vielversprechend aus.
Also wer das sucht im neuen WordPress 5.8, ihr müsst auf jeden Fall ein Theme installieren und aktiviert haben, was Frontside-Editing unterstützt.
Ja.
Und wenn ihr das dann anhabt, dann habt ihr auf der linken Seite im Menü dann einen neuen Punkt zum Editieren der Webseite und dann könnt ihr dann da Full-Site-Editing technisch komplett loslegen.
Ja, also das ist, wir hatten ja letztes Mal oder vorletztes Mal schon darüber berichtet, dass Automatic so ein Blog, was Full-Site-Editing unterstützt, gelauncht hat und auch im WordPress.org-Verzeichnis drin hat. Das ist jetzt das zweite nach Blockbase. Die gehören auch zusammen, ne? Also das, was jetzt aufgenommen worden ist ins WordPress-Verzeichnis Mailand-Blocks, ist ein Child-Theme zu Blockbase, zu dem ersten.
Ach so.
Aber es zeigt ganz gut mal, was man halt machen kann. Okay. Links haben wir in den Shownotes nachher drin.
Genau. Was man mal machen kann, vor allem mit alten Themes, das zeigen jetzt tatsächlich die ganzen 2020-Themes, beziehungsweise mit 5.8, da kommen dann nämlich die ganzen Blockvorlagen mit rein. Die alten 2020-Themes, das hat man letztes Jahr im August angefangen, kriegen nämlich alle Vorlagen. Das heißt, das Theme aktiviert habt, dann geht ihr mal einfach dann auf Beiträge oder Seiten und dann habt ihr dann halt eben in den Vorlagen die Möglichkeit, dann entsprechende Vorlagen extra für das Theme auszuwählen, um dann da Inhalte einzufügen. Ja, das ist ganz nett auf jeden Fall, dass die jetzt auch solche Vorlagen bekommen, weil dann hat man so ein paar Sachen wie zum Beispiel Formatierung von Texten in Verbindung mit Bildern oder ähnliches, wo man dann halt eben entsprechende Vorauswahl hat und das dann speziell abgestimmt auf die Themes.
Du kannst auch direkt weitermachen.
Ja, wenn ich wüsste, worum es geht, würde ich das tun. Aber ich wusste gar nicht, dass mein Kopf da dran ist. Ja, Yoast 16.0 ist erschienen. Wunderbar, ein neues Update des SEO-Tools Yoast. Wer weiß noch mehr darüber? Und es gibt noch ein Interview dazu, habe ich gelesen.
Ja, also Yoast 16 ist halt ein Update mit auch einigen neuen Funktionen. Was ich aber schön dran finde jetzt, es gibt einen Artikel dazu, ein Interview mit Jos dabei ist, wo er mal Joste Falk, wo er beschreibt, wie sich dieses Plugin entwickelt hat, so von der Version 1 bis heute. Das ist eigentlich ganz gut geschrieben und ist es wirklich mal lesenswert, wenn man einfach auch sehen will, wie Google und die Suchmaschinenoptimierung sich die letzten Jahre weiterentwickelt hat, was es da, wie rasant das teilweise gegangen ist, weil es natürlich das auch alles so ein bisschen nachzeichnet. Also wer mal ein bisschen Leselektüre haben will, da bietet sich das Interview auf WP-News.io durchaus mal an.
Und ich höre ganz kurz noch mal rein wegen Yoast SEO, und zwar der speziellen Version 16.6. Da haben sie was Kleines hinzugefügt, nämlich ein Internal Linking Workout. Das heißt, es ist so ein, weil ihr wisst, internes Linken ist nicht ganz schlecht aus SEO-Sicht. Ist es eben so, dass die in der Premium-Version, ja, nicht in der Free-Version, dass die dementsprechend dort einen Workout eingebaut haben, dass ihr eben wirklich mal auch ein bisschen üben könnt oder ein bisschen mehr internes Linking machen könnt. Finde ich ganz nett, ist ein schöner Zusatzfunktion, die man eigentlich deswegen ist im Free nicht drin, den man da nicht braucht. Ich wollte es nur mal kurz erwähnt haben, weil eben kurz das auf Yoast gelenkt wurde, 60 viel mehr Enter, war doch was. Und genau, das ist das Internal Linking. Wie gesagt, ist alle für alle, die Premium haben oder die es schon mal anschauen wollen.
Ja, dann noch ein anderes Thema. Anti-Spam-Bee kennen ja noch viele, haben auch wohl einige im Einsatz, jedenfalls die auch noch mit Kommentaren arbeiten. Eines der schönen Features bei Anti-Spam-Bee war ja, dass man zum Beispiel auch Kommentare je nach Länder freischalten kann. Also da wurde einfach geguckt, mit welcher IP wird das aufgerufen. Ist das eine IP aus einem Land, was sehr stark für Spam-Kommentare bekannt ist, dann wird es direkt mal gesperrt. Das hatte Sergey Müller damals schon reingesetzt, hatte ursprünglich da, glaube ich, die Google-API dahinter. Dann wurde die irgendwann kostenpflichtig. Also er hatte das mit seinem eigenen Key gemacht und da lief dann zu viel plötzlich drüber. Dann hat er, glaube ich, selbst so ein System aufgebaut, ip2country.info. Das hat er dann auch, als er halt aus diesen ganzen Sachen ausgestiegen ist, auch weitergegeben. Das ist dann wohl auch noch durch andere Hände gegangen. Inzwischen ist dieser Dienst auch kostenpflichtig geworden beim jetzigen Betreiber. Das heißt, das funktioniert auch nicht mehr so einfach. Jetzt ist man noch auf einen anderen Dienst wieder umgestiegen. Das Ganze funktioniert noch nicht so hundertprozentig wieder. Also deshalb, wer Anti-Spam-Bee benutzt, auf die Ländererkennung kann man im Moment nicht hundertprozentig sich verlassen, da wird noch dran gearbeitet wieder. Also nicht wundern, wenn da jetzt vielleicht dann doch mal etwas durchkommt. Wer genaueres wissen will, der Thorsten Landsiedel hat es auf seiner Seite gut beschrieben, wo auch die Probleme sind und was man gerade macht.
Ist übrigens ein Projekt 26 Artikel, ist mir gerade mal aufgefallen und ich habe mich gerade gewundert, wo das daherkommt, weil ich es nämlich da auch hatte. Aber das werden wir gleich sehen. Ich komme jetzt nochmal auf ein neues Plugin zu sprechen, das von Automattic ist, das Sketchblock-Plugin. Das ist ein Plugin, was auch genau einen Block enthält für Gutenberg. Und damit kann man dann zeichnen in WordPress. Dann kann man einfach diesen Block einfügen und dann hat man die Möglichkeit, mit der Maus oder auch mit einem Stift oder ähnlichem zu zeichnen. Das Ganze wird dann, nachdem es gespeichert wurde, einfach als SVG-Datei gespeichert. Und arbeitet also mit Vektordaten und also ich finde es ganz nett, ist glaube ich aber noch nicht so ganz ausgereift. Ich habe es nämlich auch gleich mal ausprobiert und das funktioniert mit Maus, funktioniert das ohne Probleme. Ich habe das dann mal auf dem iPad getestet und dann, ja, das war dann halt eben, der konnte das dann irgendwie nach ein paar Sekunden nicht mehr darstellen, den Block, und hat dann immer Fehler ausgeworfen. Von daher, hoffen wir, dass es dann bald noch ein bisschen weniger Bugs hat.
Ist ja auch Beta, ne? Das ist ja.
Ach so, da hatte ich gar nicht drauf geachtet. Ja, gut, genau, dann.
Genau, also es wurde auch angekündigt. Also, es ist wie gesagt, also erstmal, es ist heftig. Also, ihr könnt mit eurem, es ist benutzt eine externe Bibliothek. Also, die haben nicht alles neu geschrieben. Die benutzen eine externe Bibliothek zum Freimalen. Und, es ist, ja, kreativitätmäßig gesehen, ist der Blog für mich jetzt gesehen Holla die Waldfee. Also, den Leuten zu erlauben, in ihrem Blog was zu malen, ohne dass sie irgendwie großartig was drauf, also irgendwelche Extra-Software auf ihrem Ding, womit sie WordPress befüllen, installiert haben müssen, das ist schon Rocket Science für mich.
Ja, gut, also sagen wir mal, man muss dazu sagen, ist für mich auch sehr einfach. Also er ist jetzt momentan vielleicht, um eine Strichzeichnung irgendwie darzustellen, ist es okay, oder halt eben eine Unterschrift irgendwo drunter, oder wozu man auch das immer braucht, aber Da gibt es jetzt keine Farben oder sowas. Also hatte ich jetzt da zumindest nicht gesehen. Das ist sehr, sehr einfach gehalten. Und da gibt es da noch vielleicht ein Mülleimer-Icon drüber, wo man alles, was man gemalt hat, vorher verwerfen kann. Also ist jetzt nicht, das ist jetzt, also ja, ist wahrscheinlich die einfachste Bibliothek reingeschmissen und dann Block draus gebaut. Ja, Rocket Science würde ich jetzt nicht behaupten, aber es ist schon eine geile Sache.
Ja, es geht. Genau, es geht eher, für mich geht es nicht darum, oh mein Gott, wie spektakulär ist das? Für mich geht es eher darum, was kann das für Kreativität bei Leuten freischalten?
Das ist das, was ich denke. Also,
das ist cool. Der Block, mittlere Temperatur, 5 Jahre, holla die Waldfee.
Da kriegen wir wenigstens noch gemalte Internetseiten, alles super.
Ja, ne, also ich meine, wir wissen, einige von uns wissen noch, wie MySpace aussah und Knuddels und so. Da fehlt nicht mehr viel. Wir sind wieder dort.
Das ist doch cool. Dann kannst du demnächst mit dem Frontside-Editor kannst du dann einfach deine Seite malen. Einfach. Du malst deine komplette Seite. Ist doch super, oder?
Du bist viel zu human. Ich erinnere mich an diesen einen Tweet, wo jemand gefragt hat, wie kriege ich es hin, dass auf meinem Twitter-Homepage dass da Musik läuft, und da war die Antwort drauf, oh mein Gott, hier ist jemand jung genug, um nicht mehr MySpace zu kennen.
Ja, Musik auf Internetseiten ist auch immer toll. Kommen wir mal zu sinnvollen Dingen, oder, Udo?
Ja, ein Plug-and-Pick habe ich noch mitgebracht. Toolbelt kennen vielleicht einige. Ansonsten, es besteht schon länger, ist jetzt in einer neuen Version erschienen, hat nicht unbedingt die Userbasis. Das liegt einfach dran, dass es etwas macht, ein Gegner hat, der übermächtig ist, nämlich Jetpack. Toolbelt ist so ein Plugin, was einige Funktionen, die Jetpack auch hat, nachbaut, aber dabei auf alle datenschutzrechtlich problematischen Sachen verzichtet. Also tatsächlich Privacy First arbeitet und keine Daten erhebt, nicht mit zu Hause telefoniert und so weiter. Das kann inzwischen eine ganze Reihe von Kontaktformularen über so spezielle Anzeigen für Kategorien, wie man so zum Beispiel für Magazine und Newspapers braucht, bis zu kleinen Slidern, Grid-Darstellungen von Projekten, also so die üblichen Portfolio-Darstellungen, Testimonials, also hat eine ganze Reihe an Sachen, die sonst von vielen immer aus Jetpack genutzt werden, aber halt ohne die ganzen Probleme, die man mit Jetpack hat. Also wer in dem Bereich in der Versuchung ist, mal Jetpack zu benutzen, weil es überall empfohlen würde, dem kann ich dann empfehlen, guckt mal da rein, das Ding ist inzwischen wirklich gut ausgereift und ist eine Empfehlung wert. Von daher diesmal nochmal ein Plug-in-Pick eher im WP-Sofa.
Genau, hüpfen wir rüber auf das allseits erwartete Thema Security. Und erstes Thema, ein total entspannendes Thema, wie ihr es ja aus dem Security-Bereich von uns kennt. Das sind ja nie quasi Dinge, wo ihr Fingernagel kauen dort vor dem Hörgerät sitzt. Und zwar geht's diesmal, das erste Thema ist eine Shared Hosting Symlink Problem. Das eben dort so Server befällt, die Lücke ist relativ simpel erklärt. Wenn ihr auf einem Shared Hosting System seid, was, ich sag mal, nicht so professionell konfiguriert wurde, um es mal so auszusprechen, kann es sein, dass durch verschiedene Tricks von einem Space, der angegriffen wurde, wo eben jetzt dementsprechend Fremdcode jetzt auf dem Server liegt, dass dort über einen symbolischen Link in euren Account reingegriffen wird, um eben zum Beispiel nach eurer WP-Config zu greifen und ähnlichen, weil eben der Webserver, der oben drüber läuft, wenn da eben symbolische Links unter Linux normal sind, und wenn der Server nicht konfiguriert ist, das bitte nicht zu machen. Dann kann es halt sein, dass man von einem Account in den anderen Account reingreifen kann, weil der Webserver das kann. Also sprich, wenn wir jetzt irgendwas theoretisch mit Docker und jedes Ding hat sein eigenes Universum, dann tritt sowas nicht auf. Aber wenn man eben ein normales Hosting-Verwaltungssystem hat und dort eben dementsprechend symbolische Links benutzt und das eben nicht konfiguriert ist, dann kann das eben zu Problemen führen. Falls ihr da unsicher seid, redet einfach mit eurem Hoster und Links in den Shownotes. Es betrifft, wie gesagt, so cPanel und alles Mögliche. Also diese Tools können betroffen sein, je nachdem, ob der Hoster nochmal extra Dinge gemacht hat, um sicherzustellen, dass das nicht eintritt.
Ja, also es betrifft cPanel, das ist so ein Verwaltungstool, ähnlich wie auch Plesse und so, aber Plesse ist sicher, das betrifft wirklich nur cPanel, aber cPanel ist halt ein weit verbreitetes System, das von vielen Hostern eingesetzt wird. Deshalb könnte es durchaus sein, dass da auch einige von betroffen sind, die gar nicht dran denken, dass ihr Hoster sowas einsetzt. Aber jeder Hoster hat halt irgendeine Verwaltungsoberfläche, entweder muss es selber schreiben oder er kauft eine der Standardoberflächen und da ist cPanel immer ein ganz heißer Kandidat.
Genau, wie gesagt, also wenn ihr unsicher seid, greift euch das unseren Shownote-Link von WordFence, wo die darauf hingewiesen haben, und schickt eine Anfrage an euren Hoster. Wichtig ist, wenn ihr so die Standard-Interfaces habt, wie nennen wir es mal, ach Gott, All-Inclusive Strato, eEarners, wenn haben wir noch die großen Rateboxen und sowas, die sind davon nicht betroffen, weil eben die dann eben so irgendwie sowas selbstgeschriebenes höchstwahrscheinlich, also sehr höchstwahrscheinlich haben und deswegen eben ihr davon nicht betroffen seid. Aber bei im Zweifel einfach eine Nachricht an euren Webhoster und einfach mal nachfragen. Sie haben quasi dann die Kellertür offen gelassen. Das sollte also bei euch nicht sein.
Es ist halt für manche Hoster einfach bequem, wenn man dann viele Sachen einmal anlegt und dann einfach nur rein verlinkt von den Einzelnen. Das kann halt hier mal nach hinten losgehen, aber das kann man als Hoster auch relativ gut abstellen. Eine andere Sicherheitslücke, die habe ich jetzt auf dem Blog von Jetpack gefunden, betrifft ein Plugin, was eigentlich genau das macht, was es machen soll, nämlich das Scheunentor ganz weit aufzumreißen. Jetpack berichtet tatsächlich darüber, dass viele Blogs, viele Webseiten in letzter Zeit, die gehackt worden sind, plötzlich ein Plugin aufweisen, das heißt WordPress-Plugin and User-Backup-Tool. Also hört sich auch so an, als wenn es sehr wichtig wäre, ist angeblich auch von WordPress.org, steht da als Autor drin, so dass auch keiner auf die Idee kommt, es zu löschen, wo man dann die ganzen Backdoors und so drin untergebracht hat. Also ist nicht weiter tragisch.
Ist eine schöne Idee.
Ja, finde ich auch. Und vor allen Dingen, also das heißt wirklich WordPress-Plugin and User Backup Tool Core SH von WordPress.org. Also das hört sich so an, dass ein unbedarfter Benutzer, unbedarfter Admin es wirklich nicht löscht, weil das hört sich ja so an, als wenn es dazu hinkommen hören müsste. Nein, es gehört nicht dahin. WordPress.org macht keine Plugins, die zwingend erforderlich sind. Wenn zwingend erforderlich wäre, wäre es im Core drin. Also wenn ihr sowas habt, guckt mal, wenn ihr einen Befall hattet auf eurer Seite, guckt bitte auch mal im Plugins-Ordner. Vor allen Dingen, nachdem einer jetzt die Idee hatte, werden sicherlich auch noch andere kommen. Und guckt bitte danach, ob da ein Plugin ist, was ihr nicht installiert habt.
Kommen wir zu dem allgemeinen Problem, was da drunter liegt. Wo ihr euch jetzt fragt, so, wie kann denn? Wir haben euch ja gesagt, dass die Plugins von WordPress einmal beim Ablegen in WordPress geribbelt werden und dann, wenn ein Vorfall ist. Wir reden von aktuell, glaube ich, 60.000 Plugins. Und das heißt, wenn man jetzt sich zum Beispiel ein kleines Plugin kauft und das dann umbenennt, kriegen das die Leute vom Plugin-Team nicht mit. Das heißt, auf die Lücke habe ich eigentlich jetzt schon mehrere Jahre lang gewartet, weil es schreit quasi gerade dazu danach, genau sowas zu machen. Weil eben, das ist der Vorteil, da eben nicht bei jedem, wie ihr es ja aus dem App Store kennt, von Google, aus dem App Store von Apple. Apple schaut bei jeder Änderung nach und Google kann halt nur ab und zu mal eben Sachen drüber laufen lassen und solche Sachen. Und das heißt, wenn man dann die Sachen, auch Chrome Extensions, wenn man da eben was drauf hat, wo man sich eben nicht sicher ist, was es ist, dann kann eben jemand das einfach übernehmen, zum Beispiel kauft das Plugin oder legt ein neues Plugin rein, macht ein total harmloses Plugin und dann greift die Person zu und macht ein halbes Jahr später Sicherheitslücke draus, das Ding geht in den Downloadzahlen nach oben, aber nicht so groß, dass es jemand sieht und dann können die schon ein paar Monate lang genau mit so einem Szenario arbeiten. Was sage ich euch damit? Guckt, was ihr auf eurem System drauf habt und wenn ein Update von einem Plugin kommt und das Plugin macht irgendwas komisch, nicht abtun, genau hingucken. So, Wäre jetzt so das Einzige. Ja, ihr wisst ja, ne, Security-Bereich bei WP Sofa ist der, wo ihr euch denkt, ach du Heilige, ich glaube, ich steig um und mach und gehe in den Wald und mache jetzt Holz.
Ja. Und lass es mir. Wobei hier in dem konkreten Fall war der Angriffsvektor sogar noch viel einfacher. Hacker hatten sich entsprechend Zugriff, besorgen sich einen Zugriff über andere Lücken, die bestehen, und nutzen dann die Möglichkeit, die WordPress bietet, Plugins über einen ZIP-File hochzuladen. Mhm. Und darüber wird tatsächlich dieses Plugin dann installiert. Das ist ein kleines ZIP-File, was sie da hochladen und was sich dann da als Plugin installiert und das Ganze dann zur Verfügung stellt.
Ja, das passt ja auch perfekt zu der nächsten Sicherheitslücke, weil da gab es nämlich genau an der Stelle bei Contactform 7 eine Sicherheitslücke. Erstmal muss man dazu sagen, Contactform 7 ist, ja, ich würde sagen, das am meisten verbreitete Kontaktformular-Plugin oder Formular-Plugin mit 5 Millionen aktiven Installationen. Und genau da gab es an der Stelle bei den Datei-Uploads Probleme, weil bis zur Version, ich glaube 5.3.2 war das, konnte man dann da Chartcode hochladen und den auf dem Server auch ausführen, was nämlich genau das ist. Wenn ihr also Contactform 7 drauf habt und benutzt, dann guckt doch bitte mal nach eurer Version und ob ihr die aktuelle Version drauf habt. Wenn nicht, dann macht manuell ein Update. Ist auf jeden Fall, ja, wie man gerade mitbekommen hat, nicht ganz unwichtig.
Und da wir bei den fehlerhaften oder bei den Sicherheitslücken in Plugins sind, auch noch ein Hinweis. Es gibt ja tatsächlich Leute, die benutzen sowas wie WP File Manager, also wo man praktisch statt eines FTP-Programms die Dateien über ein WordPress-Plugin verwaltet. Kann man machen. Ich kriege da immer ganz spitze Finger, wenn ich sowas sehe, aber gut. Dieses Plugin ist jedenfalls relativ beliebt hat auch inzwischen eine Sicherheitslücke, die aktiv ausgenutzt wird. Also Zero-Day-Lücke, die wird aktiv ausgenutzt, ist bisher auch noch nicht gefixt. Das heißt, wer dieses Plugin benutzt, bitte tut euch einen Gefallen, werft es zuerst mal runter, bis das ein Update da ist. Und überlegt euch, ob ihr es überhaupt nutzen wollt oder ob nicht so etwas wie ein FTP-Programm da sinnvoller ist.
Robert!
Was denn? Warten
auf dich! Ach, das bisschen mit dem Jetpack-Zeugs. und zwar gibt's noch mal einen kleinen Hinweis zum Thema Jetpack. Da geht's darum, dass eben es versucht wurde, Benutzer mit wieder benutzbaren Passwörtern da anzugreifen. Und da ja wurde ein bisschen auf den Seiten quasi die Seiten angegriffen. Deswegen der Hinweis von, wenn man Jetpack benutzt, bitte die Zwei-Faktor-Authentifizierung anschalten, um eben sicherzustellen, dass man eben dort nicht angegriffen wird. Die Kampagne, die Sie gesehen haben von WordFans, betrifft die Angriffe auf WordPress.com-Seiten mit dem Jetpack-Plugin. Das heißt, da ist der einfache Hinweis, bitte schaltet mal die Zwei-Faktor-Geschichte an. Und es basiert darauf, dass Passwörter schon mal irgendwo anders benutzt wurden. Deswegen einfach der Hinweis, egal was ihr habt, allgemeiner Security-Hinweis, bitte schaut euch mal an, ob ihr nicht vielleicht doch einen zweiten Faktor für euren Login wollt, falls ihr euer Passwort auf mehr als einer Seite benutzt. Falls ihr ein Passwort auf mehr als einer Seite benutzt, zweiter Hinweis, schaut euch mal einen Passwortmanager an, weil das beste Passwort, was es für euch gibt, ist ein Passwort, was ihr überhaupt nicht wisst.
Genau. Ich kann da immer nur Endpass empfehlen, da kriege ich jetzt auch kein Geld für. Funktioniert auf Linux, funktioniert auf Windows und auf Mac und die Daten lassen sich dann über einen dritten Anbieter irgendwie über Google Drive oder eure Apple iCloud und so weiter halt eben auch synchronisieren. Die werden dann da gesichert abgelegt und verschlüsselt abgelegt und dann braucht ihr, das geht dann auch nicht über den entsprechenden Anbieter und das gibt's für Umme. Ich bin gerade, wo sind wir denn jetzt gerade? Ich guck gerade. Ach, wir sind schon bei Community angekommen.
Ja, das, also der Security-Bereich war diesmal etwas kürzer als sonst.
Ja,
auch Hacker haben
ihre Sommerferien. Hat auch viel weniger Angst gemacht als sonst.
Ich wollte gerade sagen, umso besser ist es doch, umso kürzer er ist.
Okay, kommen wir zu den angenehmeren Sachen, kommen wir zum Community-Bereich. Und da als erstes, Simon Kraft hat mal wieder zugeschlagen und hat ein neues Projekt ins Leben gerufen. Es gibt von ihm jetzt ein WP-Jobboard, wo er für, also etwas, was insbesondere die Freelancer unter unseren Hörern wohl interessieren wird, wo er einfach relevante Jobs von Unternehmen aus dem WordPress-Ökosystem sammelt und kuratiert zur Verfügung stellt wieder. Wer also auf der Suche nach was ist, guckt mal auf WP Jobboard. Es sind inzwischen auch schon einige Sachen drauf. Vielleicht wird da ja auch jemand fündig. Wobei ich gesehen habe, Robert, sogar von euch ist schon eine Stelle drauf.
Ich habe mich gerade zurückgehalten.
Also Imsite sucht da auch einen PHP-Entwickler.
Genau.
Jetzt muss ich noch die Überleitung hinkriegen, ne? Ist jetzt so komplett
die andere Welt. Einfach.
Ja, wir waren ja eben schon bei WP58. Da kommen wir noch mal hin zurück. Genau. Robert, Sven, da hast du doch auch was mitgebracht wieder.
Ja, genau. Das war eine super tolle Überleitung. Also, Dankeschön nochmal. Also,
Überleitung kann ich.
Wir hatten ja vorhin schon mal den Frontside-Editor. Und da geht es ja auch darum, dass die Community daran mitarbeitet. Deshalb ist das jetzt hier bei Community. Es gibt das Outreach-Programm, in dem das dann immer wieder die Leute dazu aufruft, mitzutesten und mitzuhelfen. Und da haben wir euch jetzt was verlinkt. Das guckt euch vielleicht mal an, wenn ihr ein bisschen mithelfen wollt. Und da steht zum einen drin halt eben, wann die für Juni und Juli die entsprechenden Outreach-Programme stattfinden, zum Beispiel jetzt hier vom 23. Juni bis zum 14. Juli findet dann der Call for Testing für die theme.json-Datei statt und dann vom 30. Juni bis zum 21. Juli soll der Release-Candidate 5.8 getestet werden mit Frontside-Editing. Wo man helfen kann, erzählt er dann auch nochmal den Artikel. Da gibt es halt so Sachen wie zum Beispiel einfach mal so ein bisschen Feedback geben, Bugs melden. Der muss natürlich Leute, es werden natürlich Leute gesucht, die halt eben auch helfen, die Artikel zu schreiben, Sachen zusammenzufassen, Dokumentation zu schreiben und so weiter. Und da wird auf jeden Fall Hilfe gesucht und das alles zum Thema Outreach-Programm. Community wird auf jeden Fall aufgerufen, da mitzuhelfen und ja, ist halt, WordPress ist halt ein Community-Projekt und wenn ihr Zeit habt und Lust habt, daran mitzuarbeiten, neue Leute kennenzulernen und ein bisschen was über WordPress zu lernen, dann ja, guckt euch das einfach mal an.
Kommen wir von dem Trainings-Thema auf das, von dem Outreach, wo es darum geht eben, dass ihr mitmachen könnt zu dem Training. Yes, ne? Also ich krieg auch krampfvollere Überleitungen hin. Also das muss man hinkriegen. nicht alles, was holpert, ist eine Überleitung. Ist der Hinweis, gibt's jetzt die Tuesdays Training, also dienstags. Und der Hintergrund ist, dass eben dass es darum geht, dass wie kriegt man mehr Energie zum Beispiel in ein Online-Event. Und dafür ist es so, dass nächste Woche soll es zum Beispiel von verschiedenen Leuten dann Hinweise geben. Das war auf dem WordCamp Europe war das im Workshop-Bereich, wie man eben einen Hinweis für Organizer von diesen Events, wie man eben da mehr Leute motiviert mitzumachen. Und wie gesagt, empfehlen wir euch, das ist auf jeden Fall ein schöner Hinweis, was man alles machen könnte, wo man eben Menschen, die etwas unsicher sind, was sie da anbieten können oder wo sie mitmachen können, wenn sie zurückhalten, wie man eben da das Eis bricht. Und das ist eben ein Hinweis, der da so mal gepostet wurde. Und wie gesagt, auf jeden Fall für alle Leute, die Events organisieren, das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis, um mal so einen Hinweis zu kriegen, hey, übrigens, das wäre jetzt eine Möglichkeit, mal mehr Leute Feedback zu bekommen und eben auch zu wissen, wie man so Eis bricht und andere Sachen macht.
Apropos Events, die Events finden ja momentan so gut wie gar nicht statt, zumindest nicht offline, sondern alles online. Und da gab es ja so eine entsprechende Roadmap, beziehungsweise eine Roadmap, aber ein Formular, was man ausfüllen kann, was man entsprechend beantworten musste. Und je nachdem, wie man es beantwortet hat, dann wurde dann erlaubt, ein offizielles Meetup zu starten. Das war bis jetzt damit verbunden, dass beispielsweise die Fallzahlen niedrig sind, die Location groß genug ist, dass gewährleistet ist, dass die Leute dann halt eben dann da sich auch entsprechend nicht infizieren, dass auch Möglichkeiten dann gegeben sind, sich zu desinfizieren. Und also es ist halt ein entsprechender Fragebogen, und was aber nicht beinhaltet war, ist halt die Frage, ob jemand geimpft ist, und das ist jetzt mit aufgenommen worden. Und es gibt halt die Möglichkeit, auf der einen Seite die Veranstaltung halt eben in gesicherter Form zu machen, indem man halt einfach indem das Drumherum halt eben passt, was man in diesem Fragebogen beantworten kann. Und ansonsten hat man aber auch jetzt die Möglichkeit, halt eben Offline-Events zu veranstalten für Leute, die halt geimpft sind, wo dann wirklich nur Geimpfte hin dürfen. Aber auch nur unter einer Voraussetzung, nämlich, dass für alle das Impfen möglich ist. Das heißt also, dass jeder die Chance hatte, sich auch impfen zu lassen. Also ich würde jetzt für Deutschland sagen, wäre jetzt noch ein bisschen zu früh, auch wenn alle jetzt die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen, beziehungsweise einen Termin zu beantragen. Wirklich realistischen Termin zu bekommen, ist vielleicht auch nicht immer so einfach. Von daher ist es vielleicht gegenüber den Leuten ein bisschen unfair. Aber ich denke mal, wenn die Zeit kommt, dass genug Impftermine zur Verfügung stehen, dass sich jeder jederzeit impfen lassen kann, wäre das natürlich auch eine Option, dann in Deutschland wieder solche Meetups zu machen.
Stichwort Meetups. Ja, bitte, Udo?
Nein, ich wollte auch nur sagen, so ab Herbst wird das durchaus ja eine Überlegung sein, auch in vielen Meetups, ob man sich wieder trifft, zumindest mal für irgendwo einen Termin, wenn es im Biergarten ist, einfach um die Kontakte wieder zu pflegen, die jetzt über ein Jahr eingeschlafen sind.
Ja, das würde ich mich auch sagen. Gucken wir mal. Also ich nehme mal an, hier werden wahrscheinlich die ersten Überlegungen gestartet.
Genau, behalte auf jeden Fall die Nachrichten im Auge, wie es aussieht von der Impfquote oder von der Infektionsquote her, weil wir wissen, der Spaß ist nicht vorbei. Es kann noch was kommen. Deswegen zum Thema Meetups wollten wir euch kurz mitgeben, dass die Meetups, die 2020 Meetup-Geschichte, die Umfrage von WordPress, von WordPress Community, ist am 30. April beendet worden, 30. April diesen Jahres, um eben da alles aus 2020 eben von den Leuten abzufragen. Und es sah eigentlich sehr gut aus. Und zwar sieht aktuell so aus, dass wir, dass die WordPress Community 745 Meetup-Gruppen hat, die sich in auf 138 Länder verteilen. Es sind insgesamt fast 500.000 Menschen in den Meetup-Gruppen drin, und laut dieser Anzahl sind es 3.400 Organizer mit fast 5.000 Events in 2020 gewesen. Also mal so um die Zahl mal Revue passieren zu lassen, das ist doch schon eine ganz schöne Menge für die Welt. Natürlich können wir immer noch mehr machen, aber ist wie gesagt nur mal ein Blickpunkt darauf. Und in der Umfrage, die letztes Jahr stattgefunden hat, haben insgesamt 800 Leute reagiert, und das Feedback war ungefähr so, dass man sagen würde, ja, Online-Events haben Leute teilgenommen. Es haben Leute außerhalb von ihren Online-Meetups, also außerhalb von ihren lokalen Meetups an Online-Sachen teilgenommen. Zoom ist das meistbenutzte Tool gewesen, und also weit abgeschlagen also weit vorne vor allen anderen, und eben, dass viele Leute eben auch die Online-Meetups mögen. Wie gesagt, bedenkt nochmal, es sind insgesamt fast 500.000 Menschen, und 800 Menschen haben reagiert auf die Umfrage. Das heißt also, alles mit ein bisschen, bei Umfragen so ein bisschen alles mit einer Prise Salz genießen. Aber wir haben es euch in den Shownotes verlinkt. Könnt ihr euch mal anschauen, was die Fragen waren, wie drauf geantwortet wurde, und wie gesagt, da einfach mal reinschauen.
Und da wir gerade bei den Meetups waren, noch ein kurzer Hinweis für die Meetup-Organizer unter unseren Zuhörern. Das Community-Team respektive das Outreach-Team von WordPress haben auf makewordpress.org Vorschläge zusammengetragen, Talking Points für WordPress 5.8. Also wer zum Beispiel mal ein Meetup zum Thema 5.8 machen will oder zu den Änderungen, die es da gibt, da hat man gut zusammengetragen, worüber man alles reden kann, wozu man mal ein Meetup machen kann. Auch direkt die ganzen bisschen ausgearbeitet, dass man weiß, in welche Richtung man gehen kann. Wer also da noch Ideen sucht, einmal auf makewordpress.org, den genauen Link in den Shownotes.
Gibt es jetzt eigentlich öfter auf WordPress.org so Meetup Group Resources?
Also, es ist das erste Mal, dass es mir jetzt richtig aufgefallen ist, aber ich finde die Idee noch nicht mal schlecht.
Ja, man kennt das ja, man will ein Meetup machen, dann kommt als erstes die Frage. Wer will denn was vortragen? Wer hat denn die Idee fürs nächste Mal? Von daher finde ich das gar nicht so schlecht.
Ja.
Genau.
Nun. Oder vielleicht auch eine Idee für jemanden, der sagt, ich möchte mal gern was machen, aber ich traue mich nicht so ganz. Hier kriegt er eine Kochanweisung, wo er mal suchen kann, zu welchen Themen er was machen kann. Mhm. Also vielleicht auch eine Idee für jemanden, der mal selber was machen will auf einem Meetup. Guckt es euch mal an.
Mhm. Gut, dann, wo wir schon mal bei der Community sind, kommen wir jetzt zum Projekt 26. Gibt es wieder ein paar Artikel. Unter anderem habe ich hier den Hans-Gerd Gerz mit dem Thema WordPress sichern und wiederherstellen, Probleme und Lösungen. Backup und Sichern von WordPress, immer ein wichtiges Thema. Von daher erklärt so ein bisschen so Problemchen, erzählt ein bisschen von Problemchen, die er da so hatte, anscheinend bei ein paar Plugins. Und ist nicht nur das Sichern der Seite, sondern auch das Wiederherstellen. Das ist ganz wichtig, weil das auch nicht mal eben immer geht. Und manchmal hat man es auch mit Backups zu tun, die ein wenig Probleme bereiten, sich nicht mal eben so wiederherstellen lassen. Dann als nächsten Artikel haben wir noch von Florian Brinkmann, das liegt mir natürlich sehr am Herzen hier, mehr Übersichtlichkeit im Code mit weniger Else-Schachtelung, also für die Programmierer unter euch. Wie macht man einen übersichtlichen Code und warum sollte man Else-Verschachtelung vermeiden? Das ist schon ein sehr wichtiges Thema in der Programmierung. Der Code wird auf jeden Fall schöner und deutlich lesbarer. Thorsten Landsiedel, da hatten wir vorhin schon mal drüber gesprochen, kaputte Ländererkennung bei Anti-Spam-Bee, und da erklärt er halt eben noch ein bisschen, woran es denn da gelegen hat, was denn da im Laufe der Zeit genauer passiert ist und so weiter, und wer da mit diskutieren will, wie das in Zukunft besser gemacht werden kann, der kann das dann auch da tun, beziehungsweise einfach mal bei Slack reinschauen oder auf GitHub, da könnt ihr dann auch mitmachen bei dem Plugin, weil das Plugin gehört zu dem Plugin-Kollektiv, und da ist unter anderem halt eben Thorsten Landsiedel auch tätig oder Alain Schlesser und so weiter. Noch viele andere, die dann gerade bei Anti-Spam-Bee dann unterwegs sind, und da könnt ihr dann ja mitprogrammieren, mithelfen, mitdiskutieren. Das war's vom Projekt 26.
Kommen wir zum Bereich Business. Und zwar haben wir einen Artikel von Chris Lemmer, den einige von euch schon kennen, unter einem sehr bekannten WordPress-Speaker, der eben da auch eben sehr gehört wird. Der versucht gerade jeden Tag im Jahr einen Blogbeitrag zu schreiben. Und eins von diesen Themen ist jetzt, die Future, also die Zukunft des Erfolgs von WordPress, wo er eben seine Geschichte mit so einem SaaS-Dienst, wie er ein Skateboard hatte und die Frustrationen und so ähnlich mit beschreibt, und geht eben darüber, warum eben WordPress gerade jetzt da ist, wo es gerade ist, nämlich Decisional Options und so weiter und so fort. Und eben spricht dann das Problem an, was wir seiner Meinung nach gerade haben. Das ist zum Beispiel, dass es zu viel Auswahlmöglichkeiten gibt für Menschen. Also sprich im Sinne von, er macht das Beispiel auch mit einer Membership-Seite. Und da eben dieses, okay, ist halt zu viel Komplexität drin. Und der Hintergrund für ihn ist eben, für ihn um es in der Zukunft was zu in WordPress, dass WordPress es schafft, müssen eben mehr Lösungen gebaut werden, anstatt einzelne kleine so Lösungsbausteine zu haben, die der User sich alleine wieder zusammenklicken muss. Und deswegen eben der Hinweis für ihn, hey, wie wär's, wenn eben, wenn, es wäre schön, wenn WordPress eben das gelöst wird, dieses, es funktioniert auch mit, eben im Sinne von, welches Plugin funktioniert mit welchem Plugin, weil eben, weil, wie ihr es ja auch wisst, wenn ihr eine Supportfrage habt zu einem Plugin, sagt der Plugin-Autor, hey, es liegt garantiert nicht an uns, liegt an dem anderen. Und als jemand, der selber Plugins macht, das ist auch meistens der Fall. Also, sorry, dass ich euch da gerade den Traum kaputt mache. Ja, es kann manchmal der Plugin-Autor selbst sein, aber es ist einfach als Plugin-Autor auch die Devise, dass meistens auch die anderen Leute mit dran schuld sind. Und deswegen der Hinweis von ihm eben, hey, da muss im WordPress drüber geredet werden. Da gab's auch von Jonathan Wuerl den Hinweis mit dem App Directory für WordPress, dass es eben ein zentrales Directory gibt, wo eben Kauf- und Free-Plugins gemischt und alles Mögliche und sowas. Das ist auch eine Idee, die da gerade in der WordPress-Community rumläuft. Ist auf jeden Fall ein spannender Beitrag, den wir euch auf jeden Fall zum Lesen empfehlen.
Ja, und dann in dem Bereich, wer von euch benutzt eigentlich eine App, um seine WordPress-Seiten zu verwalten? Also es gibt ja so Apps für Android oder für Apple.
So, jetzt du meinst eine WordPress-App, oder?
Ja, genau. Also nicht eine selbsterstellte App, sondern eine App, mit der man praktisch das im Backend arbeiten kann.
Also ich benutze sie nicht, weil ich halte sie eigentlich auch für relativ unsinnig.
Okay, sind wir schon zwei? Dann wirst du auch die App, die ich jetzt gefunden habe, nicht benutzen. Denn es gibt jetzt tatsächlich im Microsoft Store, also im Store, wo dann die Apps für Windows drin sind, auch eine WordPress-App.
Juhu.
Die ist nur für WordPress.com bisher gedacht, aber das waren die Android- und Apple-Apps ja auch. Dann konnte man sie über Jetpack, glaube ich, ein WordPress.com-Konto anbinden. Ich halte auch da für keinen großen Verlust, weil im Endeffekt, wenn man sie installiert, kann man über diese App genau das Gleiche machen, was man im Browser im Backend auch machen kann. Also von daher frage ich mich auch, wofür muss man es haben? Aber gut, wer das möchte, auch da gibt es jetzt eine Möglichkeit.
Ja, ich frage mich, wozu man das braucht, wenn man doch irgendwie die ganze Seite AI-responsive hat, irgendwie im Browser aufrufen kann. Irgendwie verstehe ich nicht so ganz, wofür
ja, also man dann da noch zusätzlich... Also, setz dich mal hin, Sven. Es gibt Menschen, die haben keine Ahnung, wie die URL von ihrer Webseite ist. Es gibt Leute, die loggen sich in ihr WordPress ein, indem sie in ihre E-Mails gehen, von dem Hoster den Login-Link haben, dort drauf drücken und dann die richtige URL haben. Das heißt, so einen zentralen Anlaufpunkt auf ihrem Rechner zu haben, wie zum Henker sie zu diesem komischen Webding sie kommen, ist nachvollziehbar, weil eben die meisten Leute sich einen feuchten Kehricht drum scheren, wie zum Henker ihre URL und wie das komische Ding heißt, wie man dann das Ding bearbeiten kann. Das ist einfach Realität, dass es doch eine Menge Leute gibt da draußen, die WordPress benutzen wie ein Toaster.
Ja, ist aber da wäre es vielleicht sinnvoller, aus dem normalen Backend mal eine Progressive Web App zu machen, genau, die man dann für seine eigene Seite auch benutzen kann und nicht nur für die WordPress.com-Seite.
Eben, genau. Wenn man dann mich über die Schnittstellen geht, dann ist es einfach nur zusätzliche Arbeit, halt eine komplette App dafür zu pflegen. Ich halte es für...
Ja, und es macht das Ganze nur noch komplexer. Das muss man auch einfach sehen.
Genau, und ich kann in der App halt eben auch nicht da kann ich ja auch nicht über die Plugins abbilden. Also es ist halt, also naja. Ist halt so.
Gut. Robert, kommen wir zu deinem Lieblingsthema.
Ach ja, ja. Ich möchte noch mal ganz kurz an dieser Stelle darauf hinweisen, dass der Christopher einen wunderschönen Artikel von einer ganzen Weile geschrieben hat zum Thema brauche ich jetzt Elemente, also brauche ich jetzt einen Page-Builder oder brauche ich ihn nicht? Wo er auch sehr schön drauf eingeht, ja, nein, warum, weswegen und Achtung, Technical Debt. Zum Thema Technical Debt, ihr wisst jetzt garantiert, was kommt, Elementor. Und zwar macht Elementor eine Educator-Geschichte auf. Und dort eben lädt es Leute ein, die eben teilnehmen wollen und mit Leuten beibringen wollen, wie sie Elementor benutzen wollen, wie sie eben eigene Weiterbildungsvideos machen wollen und eben dort wirklich den Menschen helfen wollen mit ihrer Website. Also ich finde ja das Grundprinzip von Elementor nicht schlecht. Es ist auch wie gesagt, ich schaue immer quasi, wie denen ihre langfristige Strategie ist, mit dem Ding quasi in 3 Jahren noch Geld zu verdienen. Aber wie gesagt, der Hinweis, es gibt da was für euch, für die Leute unter euch, die Elementor machen, und ich mag euch trotzdem, auch wenn ihr Elementor macht, weil wir wissen ja, es gibt aktuell noch Gründe, wo man das braucht. Und deswegen der Hinweis, da gibt's diese Elementor Educators, und da gibt's ein Formular, und da könnt ihr euch anmelden und dort eben Teil der Educator Community zu sein.
Ja, wobei das ein genialer Schachzug ist, ne? Ich kenne das von anderen Branchen, wo entsprechende Branchenlösungen den Weg gegangen sind, zum Beispiel über die Berufsschulen. Die Auszubildenden kannten nachher genau ein Programm, mit dem sie die Sache machen konnten. Und hier so ähnlich. Man versucht eben schon an diejenigen ranzukommen, die es gerade lernen, und denen von vornherein einzuimpfen, es geht nur mit Elementor. Ein genialer Schachzug, wenn es denn klappt.
Sprichst du gerade die Microsoft-Geschichten in den Schulen an?
Nicht nur Microsoft, ich kenne es auch aus anderen mit Branchenlösungen oder so. Also das ist eine durchaus alte Strategie.
Genau. Also wie gesagt, wir wissen ja, Elementor hat auch ein Meetup-Programm, und WordPress hat auch ein Meetup-Programm, und WordPress verbreitet sich halt automatisch weiter. Das heißt, wirklich nachvollziehbar. Für Elementor ist das eine richtige Entscheidung, um eben genau die Leute jetzt reinzuholen, die eben Content für sie produzieren können. Total nachvollziehbar. Okay. Udo, du hast was wegen Stack Overflow mitgebracht.
Ja, wir hatten ja in einer letzten Ausgabe schon mal die Meldung, Stack Overflow ist verkauft worden. Dann gab es ja viele Überlegungen, was ist denn jetzt mit Stack Overflow? Ich meine, das wird ja von vielen von uns immer wieder gerne benutzt. Ne? Hast eine Frage, eine technische, wo findet man die Lösung? Such mal auf Stack Overflow. Es gab dann ja auch Befürchtungen, das war ja durchaus die Spekulation, gibt es da jetzt demnächst eine Paywall oder wie auch immer. Aber tatsächlich ist es wohl im Moment, sieht es im Moment so aus, als wenn diese Themen alle vom Tisch wären, dass man zwar nach neuen Lernangeboten da auch sucht, mit dem man das monetarisieren kann, aber zumindest in dem bisherigen Format, das wird weiter auch frei zugänglich bleiben und so weiter. Also von daher eine gute Nachricht. Wie es genau weitergeht, werden wir sehen, aber im Moment sieht es wohl so aus, als wenn uns Stack Overflow noch gut erhalten bleibt.
Ja, ich denke, für die Leute, die Jobanzeigen über Stack Overflow schalten, da kann es sein, dass es vielleicht teurer wird. So habe ich das Gefühl. Mal gucken, wie unsere Rechnung steigen wird. Aber ich denke, wie gesagt, dadurch es permanenten Traffic auf Stack Overflow gibt durch das ganze Internet, ist da eine Paywall nicht wirklich zielführend. Genau. Stichwort privat und Stichwort Paywall. Und zwar gab's von hat Automatic mal wieder was gekauft. Und zwar haben die sich eine Journaling-App, also eine Blogbeiträge selber schreiben, aber nicht öffentlich machen, App gekauft. Die nennt sich Day One. Die ist eher so gedacht für, dass man eben private Beiträge schreiben kann. Der Hintergrund war, der hatte Matt auf Twitter geteilt, dass er eben diese App benutzt hat, um bei dem Tod von seinem Vater im Krankenhaus, wo er da mehrere Tage lang war, also wo er da eine Weile war, ich weiß nicht, wie lange er da war, dass er dort eben seine Gedanken festhalten konnte und dafür eben Day One benutzt hat. Und wie wir alle wissen, wie mit Tumblr, Simple Note und anderen Sachen, wenn Matt etwas mag, dann kann es sein, dass Automatic das kauft. Und so ist eben jetzt gewesen. Das Ziel ist es, die haben circa 1 Million benutzt, glaube ich. Das Ziel ist es jetzt, da eben Day One, dass man da zukünftig Journaleinträge auch auf WordPress.com und Tumblr und andere Sachen veröffentlichen kann. Oder eben auch Content in Day One importieren kann, ist einfach eine Art, eben sehr einfach Content zu schreiben, was eben, es ist aktuell nur für das Apple-Universum verfügbar. Deswegen haben wir jetzt auch noch nicht so großartig davon was gehört hier.
Es fällt aber schon auf, Automattic kauft in letzter Zeit sehr viele Sachen, die, ich sag mal, neben dem WordPress-Universum laufen. Also Automattic versucht sich da durchaus auch breiter aufzustellen, habe ich den Eindruck. Das ist ja jetzt nicht nur das Finger mit Tumblr schon an oder die Creative Commons Suchmaschine und so weiter. Also es sind sehr viele Sachen, die auch außerhalb von WordPress funktionieren sollen.
Ich muss ganz kurz reinspringen. Creative Commons Suchmaschine, auch wenn es unglaublich nah beieinander ist, ist das WordPress-Projekt und nicht Automattic. Weil es liegt ja, dass die
Stimmt,
die,
ja, hast recht.
Die Lizenzgeschichte, also wie gesagt, wir müssen halt aufpassen, dass wir die, weil wir wissen es besser. Wir dürfen die nicht miteinander vermischen. Genau. Das ist kurzer Hinweis, um mal in den positiven News zu bleiben. Der TechCrunch-Artikel, auf den wir in den Shownotes verlinken, der schreibt WordPress.com Owner Automattic. Wir merken, dieses Hey, WordPress.com ist nicht WordPress.org, hat ja auch vor einer Weile mal, also vorletzten Jahres, eine Welle gehabt. Und deswegen ist es auch sehr schön eben, dass wenn von Automattic geschrieben wird auf TechCrunch, dass die eben davon nicht mehr vom WordPress-Owner sprechen, sondern eben vom WordPress.com-Owner. So viel Positivität fand ich doch sehr schön, dass das dass es eben mitgenommen wird.
Mich hat das auch sehr überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. So, als ich das gelesen habe, so wow, das ist ja alles korrekt. Nicht so häufig, ne?
Ist ein Versehen.
Genau. Kommen wir zum nächsten Thema. Falls es euch aufgefallen ist, werden ja in letzter Zeit eine Menge Plugins gekauft. Ist euch vielleicht mal eins. Da gibst du ab und zu mal News-Podcasts, wo die drüber reden. Und auf jeden Fall ist es eben so, dass eine Menge Plugins gerade gekauft werden. Und da hat mal jemand einen Artikel drüber geschrieben, dass eben der WordPress im WordPress-Bereich eben jetzt ist sehr erwachsen, der WordPress-Bereich wird sehr erwachsen. Und das sorgt natürlich dafür, wenn ein Wirtschaftsbereich älter wird, dass dann eben dort Konsolidierungen stattfinden. Und das ist einfach mal ein sehr schöner Zusammenfassung eben so, wo es eben quasi, was die Vor- und was die Nachteile sind, um einfach mal das kurz zu beleuchten. Fand ich, ist ein sehr schöner Artikel.
Damit hätte man den Business-Bereich ja jetzt durch. Wahnsinn. Das heißt, der Udo, der hatte so ein bisschen was zu erzählen, aber jetzt kommen wir zum Rechtsteil in dem Podcast.
Ja, aber es hält sich ja in Grenzen. Ja. Es gibt ja kaum Neuerungen. Eine der Neuerungen betrifft die Shop-Betreiber, also insbesondere die auch in andere EU-Länder verkaufen. Bisher war es ja da so, dass ihr für jedes EU-Land Umsatzgrenzen hattet, unterhalb derer ihr entscheiden konntet, ich mache das als Kleinunternehmer, für das Land keine Umsatzsteuer ab, oder ich mache es mit Umsatzsteuer und kann dann mich entscheiden, mache ich es in dem jeweiligen Land oder mache ich es über den One-Stop-Shop. Das hat sich jetzt zum 1. Juli alles geändert. Ich kann das nicht mehr pro Land entscheiden, sondern es gibt eine Kleinunternehmergrenze, die EU-weit gilt. Das sind 10.000 Euro. Sobald ich da drüber bin im Jahr, muss ich zwingend in jedem Land der EU die Umsatzsteuer abführen. Das kann ich nach wie vor über diesen One-Stop-Shop machen. Also ich muss mich da nicht in Frankreich, in Italien, in Spanien und sonst wo überall anmelden, sondern ich mache das dann immer noch über das Bundeszentralamt für Steuern, wo ich dann den One-Stop-Shop habe. Aber ich muss es jetzt machen. Also das wird einige mehr veranlassen, das jetzt machen zu müssen. Hintergrund der Geschichte ist eigentlich, dass man zum Beispiel chinesische Händler oder so greifen wollte, die dann immer so kurz unter der Grenze blieben für jedes Land und dann den nächsten Laden aufmachten. Ob das damit greift, ist dann wage ich mal zu bezweifeln, aber es trifft natürlich jede Menge auch von Händlern hier. Also das wird einige, denke ich mal, einige WooCommerce-Shops auch betreffen. Neben den steuerlichen Änderungen gibt es zum 1.7. auch gibt es jetzt auch neue Regelungen zum Warenverkauf, insbesondere auch zum Verkauf von digitalen Inhalten. Das ist auf der einen Seite schön, weil da jetzt zum Beispiel auch die Update-Pflicht ist. Also wenn ihr was kauft, habt ihr jetzt auch ein Recht drauf, dass der Verkäufer euch dafür vernünftige Updates, jedenfalls für einen überschaubaren Zeitraum liefert. Es gibt auch neue Regeln für den Verkauf von digitalen Inhalten und so. Setzt allerdings auch, hat natürlich auch die andere Seite, wenn ihr selber solche Sachen verkauft, auch da gibt es jetzt neue Regeln, für die ihr dann beachten müsst und die ihr jetzt relativ schnell auch umsetzen müsst.
Und willkommen beim Fingerkauen, alle, die gerade zuhören und die im digitalen die E-Commerce machen. Wir haben euch ja gesagt, der Security-Bereich ist diesmal nicht so schlimm, weil wir wussten, was bei euch, was im Recht auf euch zukommt. Deswegen jetzt kurz die heilsbringende Frage. Udo, machst du da irgendwas, dass die Leute, wenn sie jetzt gerade Schweiß auf der Stirn haben, gibt's ja da irgendwas, wo du nicht nur auf einen langweiligen EU-Artikel verlinkst, sondern auch auf eine, da haben wir was von Ratiofarm machst? Haben wir da was für die Leute? Also
von Ratiofarm habe ich nichts. Ich habe natürlich was von meinem eigenen Seminarprogramm. Es wird jetzt im Juli, am 13. am Juli für Steuerrecht, also für den One-Stop-Shop, am 20. Juli für das neue Warenkauf und Recht, wird es entsprechende Seminare geben, wo wir uns das gemeinsam anschauen und gucken, was jeweils zu machen ist. Wer sich dafür interessiert, soweit der Werbeblock, dann seminare.webjustiz.de werdet ihr entsprechende Angebote finden.
Genau, und der Hinweis in den Shownotes. Wir wissen, ihr wollt das in den Shownotes klicken.
Okay, dann setzen wir es da auch rein. Neben diesen Sachen gibt es auch noch ein paar weitere, die jetzt aber keinen großen Anpassungsbedarf haben. Nutzt jemand von euch OpenStreetMaps?
Nein, gerade nicht.
Schade.
Warum?
Das ist, wenn Udo so fragt.
Ich wollte gerade eine schöne Überleitung haben zum neuen Thema. Nein, also es war ja, ist ja so, OpenStreetMaps ist ja ein Projekt, das die Server stehen in England. Und wir hatten ja OpenStreetMaps immer empfohlen als so die datenschutzkonforme Alternative zu Google Maps. Das war ja jetzt durchaus ein Problem geworden, nachdem Großbritannien aus der EU ausgetreten ist. Und zum 1. Januar waren ja auch die Datenschutzregeln dann plötzlich weg. Und es war eigentlich ein Drittland. Mit allen Folgen, das heißt, wir mussten es eigentlich so behandeln wie auch Datentransfer in die USA. Das hat sich jetzt geändert. Inzwischen gibt es die Angemessenheitsbeschlüsse für den Datentransfer ins Vereinigte Königreich. Also das ist jetzt vielleicht nicht so interessant wie Datentransfer in zu US-Unternehmen. Aber eins der Anwendungsfälle, die wir halt haben, ist zum Beispiel OpenStreetMaps, wo die Server in den USA stehen. Die können inzwischen wieder genauso benutzt werden aufgrund dieser Angemessenheitsbeschlüsse wie auch entsprechende Dienste aus der EU. Also die alte Empfehlung gilt ab sofort wieder seit dem 21. Juni. OpenStreetMaps ist wieder eine datenschutzkonforme Lösung und eine datensparsame Lösung. Und vielleicht gibt es ja auch noch andere Sachen, die im UK gehostet werden, an die ich jetzt gerade nicht denke. Dann noch ein Thema, wenn wir gerade beim Datenschutz sind. Etwas aus der Rubrik, habe ich doch immer schon gesagt. Eine der beliebtesten Fragen war immer, jetzt mal jenseits von WordPress, was ist eigentlich mit den ganzen Facebook-Pages? Also viele haben ja auf Facebook eine entsprechende Präsenz, sei es die normalen Seiten, sei es so eine Unternehmensseite, sei es auch eine Gruppe. Die Gruppen waren nie das Problem. Das Problem waren ja die Seiten. Bei denen hat ja sogar der Europäische Gerichtshof mal festgestellt, nee, sorry, das geht so nicht. Da ist man Mitbetreiber, was einfach dadurch resultiert auch, dass man von Facebook ja auch Statistikdaten zur Verfügung gestellt bekommt und dies und jenes. Man ist da Mitbetreiber und ist damit auch Datenverantwortlicher. Und das führte dazu, dass diese Fanpages eigentlich oder diese Facebook-Pages eigentlich nicht mehr datenschutzkonform zu betreiben waren. Viele haben dann doch gesagt, ja, aber mein Gott, solange die Ministerien und die ganzen Behörden auch alle ihre Seiten da haben, wieso soll ich sie dann wegnehmen? Jetzt haben wir einen Bundesdatenschutzbeauftragten, der relativ rührig ist. Eine seiner ersten Sachen, nachdem er ins Amt gekommen war, war auch mal nachzufragen, wann denn die Behörden gedenken, das abzustellen, diese Seiten. Da kam dann wohl als Antwort nur, ja, aber wir brauchen die für unsere Kommunikation. Dann hat er noch was zugewartet, weil das Bundespresseamt gebeten hatte, man soll doch mal abwarten, man würde mal gerne mit Facebook reden, ob man da eine Lösung findet. Facebook hat dann auch mit dem Bundespresseamt geredet. Ganz großzügig hat man ihnen ein Thesenpapier zur Verfügung gestellt, warum das alles in Ordnung ist. Das war peinlicherweise genau das Papier, von dem der Bundesdatenschutzbeauftragte schon gesagt hat, das reicht so nicht. Und das hat dazu geführt, dass dem Bundesdatenschutzbeauftragten jetzt der Geduldsfaden gerissen ist. Und er hat jetzt tatsächlich letzte Woche die ganzen Bundesbehörden vor die Wahl gestellt. Sie können jetzt wählen, ob sie die Fanpage jetzt freiwillig abschalten oder ob er entsprechende Verfügungen erlässt.
Okay, das ist eine schöne Wahl.
Ja, ne? Das hört sich jetzt zuerst mal an nach dem Motto, ich habe es euch immer gesagt und interessiert mich nicht, weil ich betreibe die ja nicht. Nur eins muss euch auch klar sein, das wird nicht gemacht worden sein von ihm ohne Abstimmung mit den Landesdatenschutzbeauftragten, die für unsere Webseiten zuständig sind und auch für unsere eventuell Facebook-Auftritte, die wir als Unternehmen vielleicht haben. Ne? Also wer so eine Facebook-Page selber benutzt für sein Unternehmen, sollte schon mal überlegen, ob er darauf nicht auf Dauer verzichten kann. Denn da könnte als Folge auch durchaus die Welle auf uns dann wieder zuschwappen. Das war ja schon mal angelaufen, ist dann ein bisschen zurückgestellt worden, weil man ist ein bisschen davor zurückgeschreckt, habe ich den Eindruck, einfach wie viele es davon gibt. Aber ich will nicht ausschließen, dass da demnächst wieder was kommen könnte.
Ja, vor allen Dingen ist das jetzt, ich meine, dann dürfen die Bundesbehörden es nicht mehr, aber die Länder machen es noch weiter. Die Kommunen, die haben da auch einige Seiten, die, sicherlich. Da muss am Ende auch keiner mehr ich durchblicken. Also ja. Das verstehe ich nicht so ganz. Und wie das rechtlich dann überhaupt möglich ist, dass die einen es dürfen, die anderen nicht oder beziehungsweise es halb dürfen, so, na gut, das ist dann halt, glaube ich, wahrscheinlich dann einfach hier, wie nennt man das nochmal, hier unsere Land gegen Bund und so weiter. Föderalismus nennt man das, genau. Das ist halt ein bisschen
bescheuert. Gut, aber das Recht ist ja dasselbe. Ich meine, es macht vielleicht auch noch einen Unterschied, ob ich die Informationen als Behörde nur über Facebook gebe oder da nur einen zusätzlichen Kanal öffne und das die eigentliche Information zum Beispiel auf meiner eigenen Seite vorrätig halte. Dann erreiche ich vielleicht noch Leute, die meinen, das Internet besteht nur noch aus Facebook. Auch die soll es ja geben. Mhm. Da sehe ich da sogar noch ein, aber es gibt ja halt auch Angebote, die ich nur über Facebook erreichen kann und das geht halt so nicht. Mhm. Ne? Also auch da, wer seine Seiten zukunftssicher machen will, überlegt bitte wirklich, ob er seine Informationen und seine Sachen auch bei sich selber macht und Facebook eigentlich nur noch als Vertriebskanal ansieht, dann fällt es dann auch nicht ganz so schwer, es entsprechend umzustellen.
Mhm. Muss ich übrigens auch mal sagen, dass wir einen sehr momentan noch einen sehr guten Datenschutzbeauftragten, ich glaube Ulrich Kelber heißt er, ja.
Genau. Haben,
der Datenschutz anscheinend auch im Gegensatz zu vielen anderen Vorgängern tatsächlich auch mal ernst nimmt. Also von daher wird auch häufig gelobt, auch gerade aus Seiten hier vom CCC und so weiter. Also von daher scheint er einen guten Job zu machen.
In dem Zusammenhang auch ein Hinweis. Der hat auch etwas wieder eingeführt, was seine Vorgängerin schon abgeschaltet hatte. Auf der Webseite des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und Informationsfreiheit gibt es jetzt auch wieder das Datenschutzforum. Das hat es früher schon mal gegeben. Das hat dann seine Vorgängerin abgeschaltet nach dem Motto, ist ja nur Arbeit, mache ich nicht. Das gibt es wieder. Ist ein ganz normales Forum, wo jeder auch Fragen stellen kann. Natürlich dazu gedacht, hauptsächlich, dass auch die Nutzer untereinander sich Auskünfte geben. Wo aber die ganz klare Ansage von ihm auch ist, dass sowohl er als auch seine Mitarbeiter da auch ein Auge drauf haben. Also man kann davon ausgehen, dass da auch keine falschen Antworten entstehen und wo sie auch selber zugesichert haben, dass sie auch da drauf antworten, wenn da Fragen sind oder auch da Informationen teilen. Also wer auf dem Laufen bleiben will, sollte sich dieses Datenschutzforum durchaus mal ansehen. Link ist in den Shownotes. Das bietet sich da durchaus an.
Gleich mal die Datenschutzberichtlinie von diesem Forum durchlesen.
Das ist
wahrscheinlich das sauberste Forum.
Ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass man, ja, die, das wäre vielleicht, glaube ich, eine gute Kopiervorlage.
Sicherer als das, also besser als das Datenschutzding wird es nicht werden.
Ja. Ist eine etwas sperrige URL, Forum bfdi.bund.de, aber wie gesagt, schreiben wir in die Shownotes und wer Interesse daran hat, da kann er gerne reingucken. Es fühlt sich auch so langsam schon.
Wow. Und der Vorteil ist, um mal was Positives zu sagen, oh mein Gott, ihr glaubt das nicht, www.forum.bfdi.bund.de, das funktioniert nicht. Die haben es echt geschafft, dass sie mal das www weggelassen haben bei einer URL als Bundesbehörde. Ich bin, dass wir echt schon 2010 sind und Sub-URLs, also weißt du, drei Punkte. Ach, ist das schön.
Also sieht aber, dass ich das noch erleben darf. Sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Also wenn man sich die ganzen Themen mal durchliest und so, also lohnt sich mal reinzugucken auf jeden Fall. Wir haben es ja verlinkt.
Und es fühlt sich auf jeden Fall wie Discourse an. Als Tool.
Wie?
Was da drin läuft. Also das Forum, die Forum-Software hier, fühlt sich wie Discourse an. Muss nicht sein, aber es sieht jedenfalls, genau.
Das sieht gut aus.
Ist übrigens auch durchaus ein Hinweis für diejenigen, die zum Beispiel gerne, ach, wie heißt dieser Twitter? Mastodon. Die gerne Mastodon oder so benutzen. Das BDFI betreibt auch eigene Mastodon-Instanz. Auch das ist durchaus manchmal folgenswert.
Okay. Und uns ja mal das Mastodon wieder zu installieren, ne? Ja.
Also die haben das wohl installiert für alle Bundesbehörden, die es können es nutzen. Es gibt, glaube ich, außer dem BDI im Moment nur noch irgendeine Bundesbehörde, ich weiß nicht auswendig welche, die es nutzt. Alle anderen gehen lieber auf Twitter und Facebook. Aber wie gesagt, da hat sich der BDFI komplett verabschiedet und der macht über die eigene Mastodon-Instanz inzwischen.
Gut, dann schließen wir den Rechtsteil und kommen zum Tellerrand.
Oh ja, oh ja, oh ja, Fingerreiben. Oh ja, oh ja, wir haben uns da, der Udo hat da ein Thema ausgegraben, das hat mir das Herz höher schlagen lassen. Das ist ein wunderschönes Thema. Und zwar, der Beitrag heißt, warum verlasse ich WordPress? Also warum ein Developer, das ist auf dev.to, ein Developer sagt, ich gehe jetzt weg von WordPress zu einem anderen Tool, und das sind die Gründe. Und warum erwähnen wir das andere Tool nicht? Das ganze Ding ist ein Werbetext für, hey, hier ist ein Headless-Tool, was sich nicht doof anfühlt, weil ich es nicht mag, in WordPress zu arbeiten, weil WordPress so langweilig ist, weil Geld verdienen, geh weg. Auf jeden Fall, die Person hat einen lustigen Beitrag zum Thema Headless geschrieben und machte auch eine schöne Ausführung, warum das so cool ist und dass Node.js sowieso viel besser als PHP ist, weil es asynchron ist und so. Ja, nee, ist klar. Jedenfalls die Gründe, warum erzählen wir euch so ein langweiliges Ding? Und zwar die Gründe, warum der das schreibt, sind sehr schön zusammengefasst, weil ich wissen wollte, warum Leute ein Problem mit WordPress haben, ist auf jeden Fall eine schöne Zusammenfassung mit so den gängigen
Klischees,
sag ich mal, Klischees gegen WordPress mit lustigen GIFs drin, weil das muss ja auch aufgeheitert werden Und es ist auf jeden Fall mal eine schöne Zusammenfassung mit unterliegendem Werbeanteil, aber den könnt ihr einfach dann, da hört ihr einfach dann auf beim Lesen. Ist wie gesagt, derjenige geht jetzt auf ein neues Tool, was er total dort anpreist, was voll headless ist. Und wie habe ich es vorhin so schön zu Udo gesagt, das ist ein Tool, was aktuell wahrscheinlich 1.000 Benutzer hat und nach dem Beitrag das Ziel ist es, 2.000 Benutzer weltweit
zu haben. Also ich finde, wir können den Namen auch sagen, also das Tool, was er meint, heißt Strapi und ich finde das schon sehr lustig. Also ich meine, ich muss am Anfang schon schmunzeln, weil er sagte, ein Grund, warum er aufgehört hat mit WordPress ist, weil WordPress PHP benutzt. Das ist schon so, das ist so der erste Grund und so. Das ist so albern. Also
als jemand, der auch im Recruiting-Bereich unterwegs ist, es gibt Leute, die fassen WordPress nicht an, weil es PHP ist, also nur mit einem Stock. Und weil eben, ich habe auch schon mit Leuten geredet, die so 20 Jahre PHP-Erfahrung hatten, die gesagt haben, boah, nee, WordPress fasse ich an, weil die halt die Annahme ist, dass der Müll, der da draußen im Plugin-Verzeichnis liegt, an PHP-Plugin-Code, dass das der Normalweg ist, wie man Plugins so schreibt und wie man halt Erweiterungen für WordPress schreibt. Und was sie halt komplett ausblenden, ist halt React und den ganzen Kram und dass man halt auch PHP 8 in WordPress schreiben kann. Das ist halt nur nicht bei der Zielgruppe, die der Mensch hier aufzählt, weil er halt auch lustigerweise geschrieben hat, dass eben, wie heißt das so schön, eines der größten Probleme ist, WordPress ist underrated, einerseits in der Community, andererseits im Businessfeld, dass eben die Leute sagen, nee, komm, fass dich nicht an, WordPress ist doof. Und ich denke mir halt, dass das Weiße Haus nach dem letzten Typen sich jetzt aktuell wieder für WordPress entschieden hat, weil der letzte Typ hatte auch WordPress gehabt als CMS, davor war es Drupal und ich kenne es halt auch aus unserem Kundenkreis, das sind halt die größten Menschen, die größten Firmen der Welt nutzen halt irgendwie WordPress, weil sie halt damit schnell eine Webseite machen können. Eins der Punkte, der letzte, der größte Punkt für ihn ist der, es fühlt sich immer gleich an. Das heißt, es fühlt sich an, wie in eine Fabrik zu gehen, Wax on, Wax off, SEO, Cookies und so weiter und so fort. Was ihn halt langweilt ist, das ist halt nicht spannend und es ist halt, ich kann es verstehen, es ist echt doof quasi für Menschen Sachen zu machen, die Leute haben wollen und das ist halt nicht so wie in der Dependency-Hölle von Node.js gefangen zu sein und auf keinen Fall ein Paket updaten zu können, weil das Paket gibt's nicht mehr und die Lizenz ist falsch und der Entwickler schert sich nicht drum, ob sein Plugin, ob seine Erweiterung, ob sein Package Sachen bricht. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr subjektive Wahrnehmung von den Problemen, die so WordPress hat, aber es ist mal eine schöne Zusammenfassung.
So wie aus der Rubrik Dinge, über die wir nicht reden, ne?
Ja, genau. Das Schöne an dem Artikel ist wirklich, es ist so die Hitparade der Vorbehalte gegen WordPress. Ne? Also alles, was es an Klischees gibt, ist da einmal so richtig schön zusammengetragen.
Hat er sich schön
mühe und
dann unten drunter ist der Werbetext.
Ja, das ist es einfach nur Werbung. Also probiert ja, alles Strapi aus.
Oder Gatsby oder die anderen Headless-Dinger und dann viel Spaß beim Frontend bauen. Ja, richtig, ihr baut gerade ein Frontend nochmal neu, was euch WordPress mitgibt. Ist auf jeden Fall schneller, weil wenn ihr es custom bauen würdet mit WordPress, wäre es auch schnell, aber das sagen euch die Headless-Leute nicht.
Ja, ich finde, es ist auch immer wieder eine müßige Diskussion. Also ich meine, WordPress wird halt eingesetzt, weil es effizient und schnell geht, da was zusammenzubauen. Also von daher und dann auch noch individuell. Also deshalb ist dieses
Die Zielgruppe ist 80-20. Wenn du in den 20 bist, nimm WordPress nicht. Wenn du gezwungen wirst von deinem Kunden, so what? Wir zielen gerade die 50% Marktanteil bei allen CMS, im kompletten CMS-Markt an in den nächsten paar Jahren. Geh nicht so weit weg von WordPress, weil du wirst ja eh wiederkommen.
Gut, Udo.
Hör mal. Ja, ein Thema haben wir noch im Tellerrand.
Dein Lieblingsthema, oder?
Ja, Progressive Web Apps. Auf Geek Culture hat es einen schönen Artikel gegeben, The State of Progressive Web App Adoptions by Developers. Also wo man einfach mal geguckt hat, so eine Umfrage unter Web-Developern gemacht hat, wie viel benutzen denn eigentlich schon Progressive Web Apps für ihre Projekte? Und ich fand die Ergebnisse ganz interessant, weil es immer noch eine knappe Mehrheit gibt, aber wirklich nur eine knappe Mehrheit, nämlich 52, 53%, die sagen, nee, bleib mir mit dem Zeug vom Leib, will ich alles nicht. Die Mehrheit übrigens von diesen Webentwicklern, die gesagt haben, ich will nicht mit Web-Apps arbeiten, sind gleichzeitig die, die auch Apple nutzen. Weil da kann man sie nicht vernünftig benutzen. Das zeigt, man sollte manchmal auch über den eigenen Tellerrand der Sachen, die man selber benutzt, hinausgucken. Aber da wir ja hier keine Apple-Fanboys unter uns haben, ist das ja egal.
Ich habe da hinten noch ein ThinkPad stehen, ja? Also da ist Linux, da ist Linux drauf. Ich habe hier noch einen Rechner stehen, da ist Windows drauf. Ich benutze alle Systeme, aber
ja.
Apple ist auch schön, ja.
Aber
Apple ist einfach, genau. Apple ist einfach.
Und schön, ja.
Damit kannst du einfach, damit kannst du einfach arbeiten. Das ist die Story, die sie verkaufen.
Aber was die Umfrage halt auch zeigte, und das fand ich dann auch interessant, es gibt tatsächlich schon 30% Entwickler, die 30% der Projekte, die wo es auch entsprechende Web-Apps sogar für den Desktop gibt. Es gibt immer mehr inzwischen, die auch neue PWAs für zumindest mal für den Handybereich entwickeln und so. Also es ist durchaus am Kommen, und es berichten wohl auch einige drüber, dass es tatsächlich seine Zwecke erfüllt, nämlich die Leute entsprechend zu binden. Also lest es euch mal in Ruhe durch. Ich finde es durchaus auch eine Anregung, wirklich zu überlegen, überlege ich das mit anzubieten für neue Projekte, mache ich da auch eine Progressive Web App mit.
Ja, ich glaube, da muss ich mir wieder einen Kurs buchen, auf jeden Fall. Also ich finde es ja super spannend, auf jeden Fall. Aber ich habe überhaupt noch gar keinen Plan, wie man das programmiert.
Dafür hatten wir mal wunderschöne Meetups.
Ja, das tut mir leid, ich hab's verpasst, Mensch, das war ein Online-Meetup, nehme ich an.
Ja, zu Offline-Zeiten
und auch zu Online-Zeiten.
Was sagtest du, Udo?
Wir hatten zu Offline-Zeiten, glaube ich, schon mal gemacht und in Bonn, und zu Online-Zeiten hat es auch schon ein oder zweimal gegeben. Also das Thema kommt immer mal wieder auf, und ich denke mal, das wird auch sicherlich das ein oder andere Meetup geben, was dazu was macht.
Ich werde mal die Augen offen halten, sobald es wieder Offline-Meetups gibt, bin ich auch wieder dabei. Vielleicht gehe ich dann doch noch mal auf ein Online-Meetup, aber ich will nicht zu viel versprechen. Also.
Okay. Ist schon angekommen. Kommen wir zum Thema Termine. Würde ich sagen.
Schwenken wir mal rüber.
Wäre jetzt sowieso die Idee, von
Meetup-Termine zu kommen, ja.
Genau. Was wir euch auf jeden Fall empfehlen können, ist am 23. Halt, jetzt muss ich mal nachgucken, ob ich jetzt richtig. Am 23. Juli findet der 24-Stunden-Event WordFest statt. WordFest Live. Findet ihr unter wordfest.live oder in den Shownotes. Und ist quasi ein 24-Stunden-Event, weil er eben global gesehen wird. Nicht wie bei den WordCamp Europe oder WordCamp US, wo nur Teilregionen abgedeckt werden. Und je nachdem, wie früh ihr wach seid, habt ihr eben alle möglichen Dinge dort teilzunehmen, euch verschiedene Sachen anzuschauen mit Side-Project, Produktstrategie, ganz viel zum Thema Awareness und Mental Health, weil eben das WordFest von den Leuten organisiert wird, die Big Orange Heart machen. Das heißt, das ist ein ganz großes Thema, das dort aktiv ist. Und eben immer wieder verschiedene Themen, wo es eben darum geht, wie man eher mit Stress, also mit dem Leben und allem möglichen Mental Health und Wellness, wie man sich damit organisiert. Diversity ist ein Thema, und eben dort verschiedene von Themen, die eben mit WordPress zu tun haben, bis hin zum Allgemeinen, wie kann man als Mensch, der eben digital arbeitet, wie kann man da eben mit sich die Work-Life-Balance herstellen. Das ist auf jeden Fall alles sehr spannende Themen, auf jeden Fall kostenloser Zugang zu dem, und wie gesagt, schaut euch einfach mal an und sucht euch ein paar Themen raus und schaut euch einfach mal die Vorträge dann an dazu.
Gut, dann komme ich nämlich jetzt wieder zurück zu den Meetups. Da haben wir noch ein paar. Unter anderem, in Bonn gibt es leider kein Meetup mit dem Thema Progressive Web Apps, aber mit dem Thema Einführung in die WordPress Multisite und das Multi-Network. Das Ganze am 7.7. um 19 Uhr. Udo, hast du da noch was zu erzählen?
Ja, also wir wollen uns da wirklich nochmal ansehen, wie baue ich eine Multisite auf, wofür ist sie überhaupt sinnvoll? Ne, nicht alles, was ich als Multisite machen kann, muss ich auch als Multisite machen, aber manchmal bietet sie wirklich schöne Möglichkeiten und Vereinfachungen. Das gucken uns an, wie man so eine Multisite aufbauen kann. Also auch für Leute geeignet, die bisher noch nicht damit gearbeitet haben. Und dann wollen wir mal sehen, wer davon profitieren kann.
Geht ihr dann auf das Thema Multilanguage mit Multisite ein, oder?
Ist einer der Anwendungsfälle, ja. Ah, okay. Natürlich jetzt nicht so, dass wir es ganz in die Breite zeigen, weil da wäre dann der Abend zu kurz für. Aber ja, ist einer der Anwendungsfälle.
Okay. Ja gut, dann...
Multi-Networks klingt auf jeden Fall sehr interessant. Weil ich bin jetzt nicht ein
Meetup, aber... hast du das nicht früher mal Multi-Multi-Site genannt?
Ja, ist das Gleiche, was?
Okay. Ja, das Problem für Udo ist, auf dem einen habe ich einen Trademark, auf dem anderen nicht.
Ja, das ist blöd. Gut, dann kommen wir mal.
Multi-Network ist, glaube ich, der Begriff, der allgemein üblich ist, aber Multi-Multi-Site würde es eigentlich treffender bezeichnen, ja.
Siste, deswegen habe ich darauf das Trademark.
Ja, auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir mal am 13.07. haben wir noch ein Meetup mit dem Thema Molit-Site. Ich nehme an, das ist auch Multi-Site. Ja. Am 13.07. um 19 Uhr ist es, ist die Frage, ist das wieder dasselbe Referent? Das habe ich
jetzt nicht. Nein, das hat damit nichts zu tun. Ich weiß auch nicht, was das soll. Wir hatten das in Bonn schon vor 2 Monaten angekündigt und letzte Woche kam dann die Ankündigung aus Düsseldorf, dass sie das gleiche Thema eine Woche später auch machen. Ist in Online-Zeiten etwas suboptimal, aber gut, ist nun mal so gelaufen. Nee, es sind andere, die es da machen.
Vielleicht ist ja Mullet-Zeit doch was anderes.
Ich würde es wirklich eher unter Tippsfehler betrachten.
Nehme ich auch.
Ja, ich gebe es gleich mal weiter. Also wir können drüber reden oder wir können es einfach mal verschicken. Es kann sein, dass ihr, wenn ihr das hört, dass es schon geändert ist.
Okay. Das nehme ich noch mit rein, oder? Mannheim, 20.07. 19 Uhr gibt es noch ein Meetup und am 21.07. gibt es noch mal das Meetup in Dresden. Ist noch ein bisschen hin, aber da geht es um das Thema auffällige Suchergebnisse mit Traffic ohne Raketenwissenschaft. So, also wie man dann seine Webseite so einrichtet, dass man dann auch hübsch wird und gefunden wird auf Google.
Und, ja, da geht es, glaube ich, konkret um Structured Data.
Ah, okay, ja klar, das ist auch sehr wichtig.
Also strukturierte Daten.
Genau. Also für alle, die es interessiert, das sind die Daten, die angezeigt werden, wenn ich zum Beispiel nach irgendwas suche und dann oben drüber, dann über den normalen Suchergebnissen werden dann irgendwie FAQ, also Fragen und Antworten halt eben irgendwie angezeigt oder Produkte oder ähnliches. Das sind dann strukturierte Daten, das macht man dann damit. Also schon sehr spannend auf jeden Fall. Gut, das sind die Meetups sogar schon der nächsten 3 Wochen. Also von daher, wird sehr ruhig, aber ist ja auch Sommer. Also von daher sind wahrscheinlich viele im Urlaub.
Dazu nochmal der Hinweis. Es gibt ja noch viele andere Meetups. wp-kalender.io/online. Und dann ist die einzige Grenze für euch eure Sprache und eure Zeit.
Genau. Oder auf wpmeetups.de. Hatte ich das schon erwähnt? Nö, ne?
Jetzt gut. Auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Gut, ja, das war es auch eigentlich heute von uns. Wenn ihr noch ein wenig Anregungen, Kritik habt oder Ideen für die nächsten Sendungen, wenn ihr uns was mitteilen wollt oder mit anderen Leuten sprechen wollt, die ein bisschen was über WordPress wissen oder wissen wollen vielleicht. Wir haben einen Discord, der ist dann auch wieder verlinkt bei uns im Artikel. Da geht er einfach dann auf die Seite drauf und dann klickt er euch da rein. Ja, da könnt ihr dann mit uns reden und uns kritisieren, gut oder schlecht, je nachdem, wie ihr meint. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Und
das joa. Sofa dort ist riesig. Kommt und genau. Setzt euch hin.
Genau so sieht's aus. Gut. Ja, das war's dann für heute. Dann würde ich sagen, wünsche ich noch einen schönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.